Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Hallo und herzlich willkommen beim FAZ Einspruch Podcast, Folge Nummer 29, heute am 13. Juni 2018. Es begrüßen euch wie stets ich, Konstantin van Leinten, sowie
Corinna Budras, hallo.
Ja, wir sind jetzt wieder ganz im beschaulichen Frankfurter Studioraum, nachdem es letzte Woche ja ein bisschen trubeliger zuging auf dem Deutschen Anwaltstag. Aber das hat uns auch viel Spaß gemacht und hat uns gefreut, den einen oder anderen von euch da auch vor Ort mal gesehen zu haben. Jetzt hingegen widmen wir uns wieder in ganz klassischer Fasson den Themen der letzten Woche und zwar...
Genau, und da gab es ja einige, denn die Bundesregierung hält uns mal wieder auf Trab, was wir grundsätzlich eigentlich sehr begrüßen. Aber in zweifacher Hinsicht beschäftigen wir uns heute mit ihr und zwar einmal mit dem, was sie nicht tut. Da geht es um den berühmten Asylmasterplan, den Herr Seehofer, unser Innenminister, vorlegen wollte und es jetzt doch nicht getan hat. Und dann geht es auf der anderen Seite noch um etwas, was die Parteien dann doch recht schnell durch den Bundestag peitschen wollen, nämlich die Parteienfinanzierung. Und was das jetzt für Merkwürdigkeiten sind, gucken wir uns auch an. Zwischendrin wollen wir uns übrigens auch nochmal mit dem Bundesverfassungsgericht beschäftigen. Das hat ja gestern eine Grundsatzentscheidung zum Lehrerstreik gefällt. Lang erwartet war es. Und dabei hat es eigentlich mit ziemlichem Aufwand erklärt, warum alles beim Alten bleibt. Und das lässt tief blicken, deswegen schauen wir auch da näher rein. Dann war in der vergangenen Woche übrigens auch die Justizministerkonferenz fand statt, wo also alle Justizminister aus den Ländern plus Frau Barley, unsere Bundesjustizministerin, zusammenkamen, in der Wartburg übrigens, ganz im herrlichen Thüringen. Und die hatten da nicht nur eine schöne Zeit, sondern auch interessante Beschlüsse gefasst, die uns Konstantin gleich mal vorstellen wird. Und dann gibt es was Neues an der Gehaltsfront in Großkanzleien. Das hier schon
unerwartete
wirklich,
Neuigkeit,
ganz wirklich sagen. Unerwartete. Denn Frauen verdienen erstmals mehr als Männer. Das ist auch mal eine bemerkenswerte Nachricht, die wir später auch noch vertiefen wollen. Also bleibt unbedingt dran. Und schließlich haben wir dann noch das gerechte Urteil, das übrigens auch ganz frisch reinkam vom Bundesverfassungsgericht zum Thema befristete Verträge. Aber beginnen wir mit Horst Seehofer und seinem Asylmasterplan. Konstantin, was soll sich denn eigentlich dahinter verstecken?
Ja, die Vorstellung desselben musste, du sagtest es ja gerade schon, leider auf unbestimmte Zeit verschoben werden, weil man sich in einem von etlichen Punkten nicht hat einig werden können. Also dieser Asylmasterplan enthält alles Mögliche. Ich meine, dass es, wenn man es jetzt wirklich mal in die einzelnen Beschlusspunkte aufdröselt, sollen es irgendwie über 600 sein. Ja, das wird dann aber natürlich extremst kleinteilig. Aber sagen wir mal, die beiden zentralen Punkte sind einmal die Einrichtung dieser sogenannten Ankerzentren. Also sprich Zentren, wo ankommende Flüchtlinge bis zur Entscheidung über ihr Bleiberecht oder eben auch das Fehlen eines solchen sich aufhalten sollen zur Bündelung dieser Verfahren. Ja, das ändert an der materiellen Rechtslage natürlich erstmal gar nichts, sondern das soll die Sache einfach nur logistisch effizienter machen. Ja, die Vorstellung ist, dass man dann direkt bei diesen Ankerzentren so eine Außenstelle des jeweils zuständigen dicken Verwaltungsgerichts einrichten kann und dass man, wenn zum Beispiel Leute abgeschoben werden sollen, auch nicht mehr vor dem Problem steht, dass man sie dann vielleicht zum beabsichtigten Termin ihrer Abschiebung gar nicht in ihrer Wohnung antrifft oder ähnliches. Ist halt auch ein sehr umstrittenes Projekt, würde auch den einzelnen Ländern obliegen, inwiefern sie denn tatsächlich solche Ankerzentren überhaupt haben wollen.
Genau, das ist auch das Interessante daran, ne, dass die Länder natürlich mitspielen wollen und jetzt sich schon etliche gemeldet haben, die gesagt haben, da machen wir nicht mit. Ja. Also das ist sozusagen nochmal ein Nebenkriegsschauplatz, der jetzt in den letzten Wochen auch auf dem sich da ausgetobt wurde. Aber hier tatsächlich in dem Streit mit der Kanzlerin geht es um was anderes. Ne?
Hier geht es um was anderes und etwas noch deutlich Grundsätzlicheres. Nämlich die Frage, wie man eigentlich mit Flüchtlingen oder Leuten, die einen Asylantrag stellen wollen, umzugehen hat, wenn sie auf dem Landweg nach Deutschland einreisen oder das zu tun versuchen. Ich glaube, dazu kann man mal ein kleines bisschen weiter nochmal ausholen, um die ganze Lage zu erklären. Also grundsätzlich ist es ja eigentlich erstmal so, dass innerhalb der EU normalerweise oder jedenfalls bis zum Jahr 2015 an den Grenzen zwischen den einzelnen EU-Staaten keine Grenzkontrollen stattfinden. Das hat jetzt erstmal mit dem Thema Zuwanderung gar nichts zu tun, sondern das ist so der europäischen Reisefreiheit, Freizügigkeit der EU-Bürger geschuldet. Ja, die sollen sich ja überall gerade zwischen den Ländern frei bewegen können.
Genau, eine feste Säule in der europäischen Gemeinschaft.
Genau. Dieser Umstand bringt es natürlich mit sich, dass auch Nicht-EU-Bürger und auch Zuwanderer, ob legal, illegal, mit ohne Bleibestatus, wie auch immer, natürlich ebenfalls frei über die Grenzen gehen konnten. Denn man kann den Leuten ja nicht an der Nasenspitze ansehen, ob sie EU-Bürger sind oder nicht, und dann irgendwie nur die Nicht-EU-Bürger kontrollieren. Das war gar nicht die eigentliche Absicht der EU, aber das war einfach die zwangsläufige Konsequenz der Tatsache, dass man keine Grenzkontrollen hatte. So, das hat sich dann zum Jahr 2015 geändert, jedenfalls an einigen Grenzen, beispielsweise an der deutsch-österreichischen Grenze gibt es bekanntermaßen seitdem Grenzkontrollen. Aber etwas paradoxerweise könnte man finden, wird halt trotzdem nach Deutschland jeder reingelassen, der an der Grenze erklärt, dass er hier einen Asylantrag stellen möchte. Und man muss ganz klar sagen, das ist soweit auch unbestritten, nach dem deutschen Asylrecht, also sprich Paragraph 18 Asylgesetz, beziehungsweise Paragraph 16a des deutschen Grundgesetzes, haben Leute, die auf dem Landweg nach Deutschland einreisen, mit wenigen Ausnahmefällen eigentlich fast nie ein Bleiberecht in Deutschland, und ist Deutschland auch eigentlich fast nie überhaupt für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig.
Genau, und das wissend, sagt jetzt im Bundesinnenminister Horst Seehofer in seiner neuen Funktion, da machen wir doch davon mal Gebrauch und schicken die dann wieder zurück, beziehungsweise eben lassen sie gar nicht erst rein.
Genau.
Darum geht's jetzt.
Ja, ne? Also die haben deshalb keinen Anspruch darauf, weil sie ja eigentlich immer aus sicheren Drittstaaten einreisen. Deutschland ist ja von solchen umgeben.
Österreich zum Beispiel vor allen Dingen, ne? Darum.
Ja, Österreich ist in der Praxis das Wichtigste, weil die Leute von Italien über Österreich nach Deutschland kommen, momentan in hauptsächlich, ja, das ist momentan die wichtigste Route. So, und genau, Seehofer sagt, okay, also wenn wir doch sowieso eigentlich praktisch kategorisch nicht zuständig sind, dann sollten wir sie gar nicht erst reinlassen. Die Bundeskanzlerin hat dann bei Anne Will neulich den interessanten Satz fallen lassen, sie möchte, dass EU-Recht vorgeht. Ja, was verbirgt sich hinter diesem etwas eigentümlichen Wunsch, der ja übrigens auch kein Wunsch ist, sondern eine Rechtstatsache, die auch von allen Seiten, auch von der CSU, prinzipiell akzeptiert wird. Naja, dahinter verbirgt sich eben die Dublin-III-Verordnung. So, nach der Dublin-III-Verordnung ist Deutschland in der Tat auch nicht zuständig für die Asylverfahren, sondern die sagt ja ebenfalls gerade, die Grenzstaaten sind es, also zum Beispiel in dem Fall eben Italien. Ja. Aber sie sagt halt auch, wenn an einer europäischen Binnengrenze zum Beispiel zu Deutschland ein Asylantrag gestellt wird, dann muss Deutschland jedenfalls prüfen, wer für dieses Asylverfahren denn eigentlich zuständig ist, ja, ob das jetzt eben Italien ist oder Griechenland oder wo auch immer derjenige halt eingereist ist in die EU, und muss ihn dann dahin überstellen. Und das ist natürlich, das ändert ja an der materiellen Lage zwar theoretisch eigentlich nichts, weil die Leute dann ja, wenn dieses Verfahren sauber funktionieren würde, trotzdem alle eben nach Italien überstellt werden würden. Aber in der Praxis ändert es halt so ziemlich alles, weil genau das regelmäßig nicht passiert oder nur in einem relativ kleinen Prozentsatz der Fälle funktioniert. Wenn es zum Beispiel so ist, dass die Leute in Griechenland eingereist sind, dann funktioniert es gar nicht, weil die Leute nicht nach Griechenland überstellt werden dürfen aufgrund der desolaten Lage dort. Wenn es Italien ist, dann dürfen sie es zwar schon, aber regelmäßig klappt es einfach nicht. Wenn dieses Verfahren der Überstellung länger als 6 Monate dauert, wird Deutschland sowieso automatisch zuständig, ja. Also das führt dann halt zwar nicht in der Theorie, aber eben in der Praxis dazu, dass diese Asylverfahrenszuständigkeit dann bei Deutschland landet. Und das ist natürlich genau das, was Seehofer eben mit seinem Vorschlag unterbinden will. Und das ist so die große Krux im Asylrecht momentan.
Genau. Und letztendlich die Fronten, die sich da aufmachen, ist eben, dass Seehofer sozusagen die Menschen hier gar nicht erst reinlassen möchte und Frau Merkel eigentlich eine, Bundeskanzlerin Merkel eigentlich eine gesamteuropäische Lösung anstrebt. Ne? Also die im Grunde genommen sagt, es bringt jetzt hier nichts, den schwarzen Peter weiter an Österreich zu schieben und Österreich schiebt den weiter an Italien, sondern es geht eben darum, dass wir uns alle mal an den Tisch setzen, vielleicht auch gemeinsame Standards beim Asylverfahren und womöglich ein gemeinsames europäisches BAMF schaffen, also ein europäisches Amt für Migration und Flüchtlinge, und das Ganze sozusagen mal auf vernünftige Füße stellen.
Ja, und vielleicht sogar, ich meine, also es finden diese europäischen Verhandlungen ja momentan statt, vielleicht auch einfach die Grundkonzeption von Dublin III in Frage stellen. Denn wie gesagt, in der Praxis findet sie ja sowieso schon längst nicht mehr statt. Und auch in der Theorie kann man ja sagen, es ist ja irgendwie einfach ungerecht, dass Italien und Griechenland, nur weil sie halt da liegen, wo sie liegen, irgendwie quasi im Alleingang nach Dublin III diese ganze Asylflut stemmen müssen sollen. Ja.
Also war schon immer letztendlich eine faule Entscheidung, ne? Und die jetzt vielleicht mal zu revidieren und aber dann natürlich zu einem Ergebnis zu kommen, wo man Quoten einfach hat, ne? Wo verschiedene Länder eben bestimmte Quoten an Flüchtlinge aufnehmen müssen, damit man das Problem sozusagen gemeinsam stemmen kann.
Ja, Merkels Sorge ist natürlich, dass wenn Deutschland jetzt an der Grenze abweisen würde, was wäre dann die Konsequenz? Die Konsequenz wäre natürlich nicht, dass Österreich sagt, doch, ja gut, dann machen wir es halt, ja, sicherlich nicht unter Sebastian Kurz, sondern dann sagt Österreich eben, okay, dann machen wir jetzt die Grenze zu Italien dicht und dann sitzen die Leute alle in Italien. Und Italien ist total überfordert, ist es ja momentan schon, so wie das dann irgendwie ankommen würde unter der neuen Regierungskoalition aus Lega und Fünf Sternen, kann man sich ungefähr ausmalen, ja. Also Merkel hat halt einfach so diesen europäisch-politischen Blick auf die Sache, der in der Tat, wo sich ja gut argumentieren lässt, das würde einfach zu einer totalen Katastrophe führen. Seehofer scheint mir mehr so der Auffassung zu sein, dass er sagt, wir finden hier sowieso keine europäische gemeinschaftliche Lösung. Das hat schon 2016 nicht funktioniert, als wir vergleichsweise läppische 100.000 Flüchtlinge über Europa verteilen wollten und davon sind, glaube ich, 1.000 irgendwas verteilt worden bis heute. Also das klappt einfach wirklich vorne und hinten nicht, würde es so oder so nicht und dann soll Deutschland auch nicht irgendwie der Dumme sein, bei dem die Leute dann landen und der sie alle annimmt. Hm. Also das so verlaufen hier ungefähr die Konfliktlinien.
Und man weiß bei aber Herrn Seehofer nicht, ob er da jetzt irgendwelche Taktik bemüht, ja, oder ob er tatsächlich nur seine Klientel oder letztendlich ja auch der Bevölkerungsgruppe sozusagen entgegenkommen möchte, die genau das fordert. Es gibt ja durchaus hohe Zustimmungsraten, ne, zu seinem Plan.
Klar, die Bayerische Landtagswahl steht an und so weiter, aber die ist jetzt auch nicht die alleinige Erklärung für alles. Es ist ja schon auch, also er hat ja auch in Teilen der CDU Rückhalt mit dem, was er da macht. Ne? Es ist ja nicht ausschließlich die CSU. Und man muss natürlich interessanterweise sagen.
Ja, großen Rückhalt in der CDU, ja, wenn man sich das durchaus, so jetzt die letzten Tage angeguckt hat.
Ja, absolut. Und man muss natürlich sagen, interessanterweise, das geht manchmal so ein bisschen unter, könnte er, wenn er denn wollte und wirklich, das wäre dann allerdings im doppelten Wortsinn hart an der Grenze, könnte er einfach beschließen zu sagen, wir machen das jetzt anders. Denn die Tatsache, dass die Leute an der Grenze durchgelassen werden, beruht einfach nur auf einer mündlichen Weisung, die damals de Maizière an die Bundespolizei erteilt hat und die ihm ja sozusagen als Innenminister untersteht. Und diese mündliche Weisung wird halt bis heute aufrechterhalten. Aber Seehofer könnte von heute auf morgen hingehen und eine Weisung an die Bundespolizei ausgeben, zu sagen, nee, ab jetzt Zurückweisung an der Grenze, wenn eben ein Asylantrag gestellt werden soll. Das wäre natürlich der Mega-Eklat schlechthin. Also da, ehrlich gesagt, wahrscheinlich bis an den Punkt, dass wir dann eine neue Regierungskoalition bräuchten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Merkel das schlucken und einfach weitermachen würde. Aber es wäre möglich.
So. Ja, wie geht's denn nun weiter, deiner Ansicht nach? Also im Grunde genommen, wir sind ja jetzt immer noch im Bereich der Gespräche, ne? Also das wurde jetzt aufgeschoben, aber eben nicht aufgehoben. Das heißt, es finden jetzt Gespräche statt und irgendwann wird man hoffentlich zu einem Kompromiss kommen?
Ja, zu irgendeinem wahrscheinlich irgendwie dann wieder obskuren und die Lage noch weiter verkomplizierenden Kompromiss. Aber gut, das liegt ja oft in der Natur von Kompromissen. Also eine Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, wir machen diese Zurückweisung an der Grenze tatsächlich, aber erst dann, wenn die berühmt-berüchtigten 180.000 bis 220.000 Zuwanderer aus die ja im Koalitionsvertrag als nicht so bezeichnete Obergrenze festgelegt wurden, bereits im Land sind pro Jahr. Ja. Diese Zahl steht ja im Koalitionsvertrag, aber bisher ist immer so total unklar, wie das jetzt rechtlich umgesetzt werden soll, dass es tatsächlich nicht mehr als 180.000 bis 220.000 werden. Was bedeutet das denn? Also wenn wir sie alle reinlassen und dann die Verfahren durchführen, lehnen wir dann jenseits der 200.000 auch irgendwie berechtigte Anträge ab oder wie soll das eigentlich funktionieren, ja? Das wäre natürlich eine vorstellbare Lösung zu sagen, ab diesem Punkt Zurückweisung an der Grenze, aber vorher nicht. Ob das jetzt der Kompromiss ist, auf den es hinauslaufen wird, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber es wäre zumindest ein vorstellbarer Kompromiss.
Genau, also im Moment sind wir jetzt jedenfalls so in einer Zwischenphase, wo man einfach mal schauen muss, die Fronten sind verhärtet, aber
Allerdings.
Dabei kann es ja nun nicht bleiben.
Nicht zum ersten Mal zwischen Seehofer und der Kanzlerin in dieser Frage. Ne? Also das geht ja.
Genau. Kommen wir jetzt nun zu einem Streit, der geklärt wurde gestern höchstrichterlich vom Bundesverfassungsgericht in einer ganz lang erwarteten Entscheidung zu der pikanten Frage, ob verbeamtete Lehrer streiken dürfen. Daran hat es lange Zeit eigentlich gar keine Zweifel gegeben. Selbstverständlich dürfen sie nicht streiken. Das verbietet sich, weil sie eben Beamte sind. Denn Beamte haben ja eine ganz besondere Stellung, werden auch ehrlich gesagt ziemlich gepampert vom Staat. Das nennt sich dann Alimentationsprinzip, ne? Also kriegen eben besondere Zulagen, sind unkündbar, haben auch sozusagen eine ordentliche Pension zu erwarten und jedenfalls sichere Verhältnisse. Und da hat man dann im Grunde genommen immer gesagt, das würde sich nicht vertragen mit dem Streikrecht.
Streikrecht ja gerade, ne? Also die Idee ist ja, dass man gerade den Härten des Arbeitsmarkts entgegenwirkt, aber von denen ist man ja schon abgeschirmt als Beamter und dann ja kann man halt nicht irgendwie seinen Kuchen haben und ihn essen.
Richtig. Und warum das überhaupt nochmal hier im Gespräch war, lag eben am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, der im Jahr 2008 und 2009 zwei bemerkenswerte Urteile gefällt hat, die jeweils allerdings die Türkei betrafen und wo es eben einfach auch um Beamte ging, denen das Streikrecht verwehrt war und denen sogar verwehrt war, sich überhaupt in einer Gewerkschaft zu organisieren. Mhm. Ja. Und deswegen hatte der Europäische Gerichtshof sich das angeguckt und damals eben aber auch festgestellt, dass es eben nicht an dem Status festgemacht werden darf, das Streikrecht, sondern immer an der Funktion. Also dass es grundsätzlich nicht so sein kann, dass nur weil man Beamter ist, gleich von diesem Menschenrecht, das in Artikel 11 verankert ist, Artikel also 11 der Menschenrechtskonvention, genau, dass man davon ausgeschlossen ist. Das kann eben nicht nur am Status liegen, sondern muss in irgendeiner Art und Weise durch die Funktion begründet sein. Das war der Grundtenor dieser beiden Urteile im Jahr 2008, 2009. Und seitdem hatten sich eben die Zweifel gemehrt, ob denn dieses absolute Streikverbot von Beamten hier in Deutschland sich überhaupt noch aufrechterhalten ließe. Und dazu muss man eben einfach wissen, dass das Beamtentum in Deutschland wirklich eine ganz besondere Stellung genießt. Also wir haben, glaube ich, 1,8 Millionen Beamte und übrigens nicht nur in so offensichtlichen Bereichen wie Polizei, Feuerwehr. Ja, Richter sind ja auch beamtenähnliche Menschen und die haben, das ist, leuchtet ja irgendwie alles ein. Ne? Natürlich, die haben hoheitliche Aufgaben und müssen dann sozusagen den Staat auch im Rücken wissen und dürfen ihm aber auf der anderen Seite auch nicht in denselbigen fallen. Und da macht es ja alles Sinn, aber das ist wirklich eigentlich ganz lustig, wenn man sich mal durchliest, wer heutzutage alles Beamter sein kann. Ne? Also sind Forstbeamte dabei, Meteorologen, ja. Das fand ich auch sehr schön. Und dann eben bei Lehrern muss man ja ehrlich gesagt auch sich mal die Frage stellen, ob das so zwingend ist. Es gibt ja immerhin von den 800.000 Lehrern, die es in Deutschland gibt, 200.000, die eben nicht verbeamtet sind, weil sie eben nicht in den Genuss gekommen sind. Ne? Ja. Vielleicht, weil
manche
sie auch
die Länder praktizieren das ja. Also genau. In Berlin zum Beispiel verbeamtet, glaube ich, kaum noch.
Genau, und die ostdeutschen Länder haben sich auch lange Zeit dagegen gewehrt, weil sie eben das zu teuer fanden. Also auf die längere Frist jedenfalls zu teuer fanden. Kurzfristig ist natürlich immer eine günstigere Lösung. Aber so war eben die Situation und deswegen hat die GEW, also die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, nein.
Ich bin nicht sicher.
Gott, ich muss jetzt die GEW eben,
GEW,
die Lehrergewerkschaft,
also wirklich, genau, ja.
Hat sozusagen sich ermutigt gefühlt, das Ganze mal zum Bundesverfassungsgericht zu treiben mit vier Fällen, wo es eben tatsächlich so Konstellationen gab, ne, dass die verbeamtete Lehrer eben an Streikmaßnahmen teilgenommen haben für einen Tarifvertrag im öffentlichen Dienst und dann Disziplinarverfahren bekommen haben. Also der eine musste 100 Euro zahlen, der andere immerhin 1000, die andere 1500. Das war schon eine ordentliche Summe und deswegen wollte man das mal überprüfen lassen vom Bundesverfassungsgericht. Und was man den Karlsruher Richtern ja zuhalten muss, ist, dass sie wirklich viel Aufwand betrieben haben, sich das Ganze ganz genau angeguckt haben, da lange diskutiert haben drüber und am Ende doch alles so belassen haben, wie es ist. Durchaus auch mit guten Gründen. Also die Entscheidung gestern stieß auf ziemlich viel Applaus, auch viel Erleichterung, muss man sagen. Natürlich bis auf die GEW, die das...
Ja, die hat sich sehr krawallig geäußert. Also irgendwie schwarzer Tag für den Rechtsstaat und so. Also,
und die Menschenrechte,
genau. Die Menschenrechte, ja. Also das ist halt so ein bisschen diese Formulierung, die jetzt irgendwie im Munde geführt wird. Karlsruhe habe irgendwie die Grundsätze des Berufsbeamtentums über die Menschenrechte gestellt. Aber das ist natürlich eine total verkürzte und alberne Lesart. Denn ja, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat das so gesagt, aber erstens hat sich Karlsruhe damit ja auch ausführlich auseinandergesetzt und eben gesagt, dass die für die Türkei getroffene Entscheidung so eben nicht 1:1 auf die deutsche Lage übertragbar ist. Zweitens muss man ja schon sehen, dass die Europäische Menschenrechtskonvention eben in Deutschland nur den Rang eines einfachen Gesetzes genießt. Ne?
Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt, um nochmal zu erklären, warum das überhaupt so leicht in Anführungsstrichen ging. Also der Aufwand war natürlich schon auch, glaube ich, dem geschuldet, dass man Straßburg sagen wollte, wir kümmern uns um eure Urteile und nehmen das nicht auf die leichte Schulter. Mhm. Aber nichtsdestotrotz sind sie ja zum Ergebnis gekommen, dass hier eben für Deutschland eine Ausnahme zu gelten hat oder wir jedenfalls mit unserem Beamtentum das anders sehen. Und das funktioniert eben nur deswegen, weil eben die Menschenrechtskonvention tatsächlich nur nicht den Verfassungsrang hat, sondern eben nur dem Rang eines einfachen Gesetzes, ne? Und als Auslegungshilfe gilt.
Ja, ja, und weil der EGMR ja eben auch nicht gesagt hat, jeder Arbeitnehmer, egal wie, muss immer in jedem Fall streiken dürfen, sondern er hat ja schon die Möglichkeit von Einschränkungen vorgesehen, nur halt nicht so, wie die Türkei das damals gemacht hat. Aber ne, es waren ja keine deutschen Fälle, über die der EGMR zu entscheiden hatte. Und ich finde das jetzt aus den Türkei-Urteilen auch gar nicht so zwingend, dass er nicht vielleicht auch für die deutsche Lage sagen würde, ja, die ist in Ordnung, wie sie ist.
Ja, und man, also zur Disposition stand natürlich, dass man das Beamtentum sozusagen aufweicht oder anders strukturiert und dann zu einer Art Zweiklassengesellschaft kommt, ne? Also Randbereichsbeamten, so wurde
die
das als, genau, als Terminus eingeführt, könnte man dann sozusagen ein Streikrecht gewähren, während Polizei und Feuerwehr natürlich niemals und unter keinen Umständen streiken dürfen. Das leuchtet ja, wie gesagt, auch ein. Und man muss sagen, da hat irgendwie der Pragmatismus dann regiert, ne? Und da hat wirklich Karlsruhe ganz eindeutig gesagt, na, das würde die ganze Sache wirklich verkomplizieren, dann vielleicht auch zu Abgrenzungsschwierigkeiten führen, kann man sich auch gut vorstellen. Aber man muss eben ehrlicherweise sagen, also diese Möglichkeit wäre juristisch da gewesen, auch nachvollziehbar gewesen, vielleicht sogar auch ganz Gericht gewesen, ja, zu sagen, denn man macht so ein Beamtentum leid, die vielleicht dann auch nicht sozusagen absolut gepampert werden müssen. Und garantiert ihnen dann dafür im Gegenzug das Streikrecht.
Ja, mit 18 Millionen Folgeproblemen, die sich stellen, Abgrenzungsfragen und so weiter. Ich bin da so ein bisschen never change a running system. Also,
es wäre in der Tat nochmal eine Riesenbaustelle gewesen.
Wegen einer Entscheidung in Bezug auf die Türkei, deren Übertragbarkeit auf Deutschland nicht gerade auf der Hand liegt, auf Basis eines Gesetzes, das sowieso unter der Verfassung steht. Nee, finde ich schon okay.
Was also apropos Menschenrechte, ist übrigens so, dass das Bundesverfassungsgericht ja auch zu Recht darauf verweist, naja, also es ist ja nun nicht so, dass Beamte jetzt hier völlig schutzlos gestellt werden. Die können ja dann die Entscheidung insbesondere zur Alimentierung ja auch vor Gericht durchfechten. Ja? Also da haben sie dann ja auch einen gewissen Schutz, muss dann natürlich jeder für sich alleine machen, ne? Und kann man nicht mehr sozusagen in Gruppe, aber...
Ja, wobei, wenn festgestellt wird, dass eine bestimmte Besoldungsgruppe in einem bestimmten Bundesland unteralimentiert wird, dann erstreitet diese Entscheidung zwar ein Kläger oder zwei oder drei, aber das gilt dann natürlich schon für alle, ja. Also Stichwort Bindung der Verwaltung an Recht und Gesetz, ja. Das ist ja auch gelegentlich in der Vergangenheit schon vorgekommen. Und was man natürlich auch noch sehen muss in dem Zusammenhang, ne, so Stichwort Unterrichtsausfall ist ja in manchen Bundesländern sowieso schon ein Riesenproblem, dass sehr viel Unterricht ausfällt, dass ist natürlich jetzt sozusagen auch vermieden worden, dass das nochmal erheblich mehr wird.
Naja, liegt natürlich übrigens im Wesentlichen auch am Lehrermangel, ja. Und das Interessante ist eben einfach, dass offensichtlich die Bedingungen so schlecht sind die Arbeitsbedingungen, dass sie kaum mehr Nachwuchs finden. Und das Einzige, woran sich jetzt übrigens auch Bundesländer wie Sachsen oder zuletzt auch Thüringen retten, ist dann eben dann doch wieder die Beamtung, Verbeamtung einzuführen. Ich weiß nicht, ob das sozusagen das Problem löst, ne? Weil im Grunde genommen werden dann einfach nur dann die Masse verschoben, ja. Also jeder rennt natürlich in die Länder, wo es Verbeamtung gibt. Und Berlin zum Beispiel hat dann das Nachsehen. Und aber ich glaube, es wäre vielleicht einfach klüger, mal die Arbeitsbedingungen generell zu verbessern in diesem Bereich. Aber das ist ein eher ökonomischer und nicht so sehr eine juristische Debatte. Wie gesagt, dieses Urteil ganz spannend, eben weil es nochmal Artikel 9 auch ein bisschen rauf und runter dekliniert und auch die Stellung des Beamtentums nochmal genau erklärt. Und deswegen wollten wir das hier vorstellen, wollen es aber dabei auch jetzt belassen.
Ja, in der Tat. Eine andere Gruppe, die sich auch über zu wenig Geld beklagt, aber die dieses Problem dann auch ratzifatzi schnell aus der Welt zu schaffen vermag, sind die Parteien.
Genau.
Beziehungsweise dann eben die Fraktionen im Bundestag. Ne? Es geht um die Parteienfinanzierung und die geplante Anhebung der Obergrenze, die auch echt im Schnellverfahren durchgezogen werden soll. Ich glaube, von Vorstellung des Entwurfs bis zur abschließenden Beratung im Bundestag irgendwie eine Woche Zeit oder so. Und das
steht jetzt in dieser Woche übrigens an.
Steht, ne? In dieser Woche an, ja.
Also tatsächlich, und das wird dem ja auch immer vorgeworfen, jetzt beginnt doch am Donnerstag die Fußball-Weltmeisterschaft. Und wie kann man denn so ein wichtiges Vorhaben dann in dieser Woche durchpeitschen, was das so ein bisschen danach klingt, als würden jetzt die Abgeordneten komplett ihre Arbeit einstellen, nur weil die Nationalmannschaft in Russland mal kickt.
Weniger das, sondern eher so, dass das dem kritischen Blick der Öffentlichkeit ein bisschen entgeht, weißt du, weil die Leute halt eher über Fußball reden und dann nicht so sehr darauf achten, was im Bundestag abgeht.
Ist doch erstmal die Vorrunde.
Ja, na und?
Wir passen auf. Die Vorrunde. Wir passen auf. Ja. Naja, also worum geht's? Tatsächlich ist es so, dass SPD und CDU sich wahnsinnig einig dabei sind, tatsächlich die Obergrenze für die Parteifinanzierung zu erhöhen. Die liegt jetzt im Moment bei 165 Millionen und soll ganz üppig erhöht werden auf 190 Millionen. Und das geht natürlich nicht ohne weiteres. Ne? Vielleicht der Grund nochmal, die SPD ist klamm. Muss man deutlich so sagen, weil sie eben nicht nur ziemlich wenig Stimmen geholt hat und deswegen auch weniger Geld kassiert hat vom Staat, sondern auch, weil sie wahnsinnig teure Mitgliederentscheide durchgeführt im vergangenen Jahr.
Etliche, ne? Auch Stichwort Beitritt zur GroKo und so weiter, wurde ja auch alles dann nochmal mit einem eigenen Mitgliederentscheid abgesegnet.
Und das wurden dann immer eben Briefe verschickt und die wurden dann, das Porto musste bezahlt werden und der Druck und die Auswertung und alles. Und das hat die tatsächlich Millionenbeträge gekostet. Und jetzt ist man klamm. Der CDU geht es, glaube ich, im Vergleich besser. Aber jedenfalls hat auch sie Einbußen hinnehmen müssen, weil sie ja natürlich auch weniger Geld eingenommen hat. Und jetzt versucht man eben daran zu schrauben. Vielleicht fangen wir mal damit an zu erklären, wie überhaupt die Parteienfinanzierung funktioniert. Ist ja ganz anders als in den Vereinigten Staaten, ne, wo im Wesentlichen alles über Spenden läuft und da auch Millionensummen ausgegeben werden. Das ist schon einfach unglaublich. Dazu im Vergleich dazu nehmen sich die deutschen Parteien natürlich bescheiden aus. Es ist eben so, dass ein Teil dieser Finanzierung tatsächlich gekoppelt ist an die Wahlerfolge. Ne? Denn das ist ja sozusagen der Grund, man will die Parteien stützen. Die sollen eben einerseits eine gewisse Staatsferne haben und auf der anderen Seite sollen sie eben verankert sein in der Bevölkerung. Und das misst man eben am besten damit, wie viele Stimmen sie in einer Wahl bekommen haben. Ja? Und da gibt es eben ein Berechnungssystem. Das bekommen übrigens alle Parteien, die entweder 0,5% in einer Bundestagswahl oder in einer Europawahl bekommen haben oder bei Landtagswahlen mindestens 1% bekommen haben. So, und dann gibt es eben einen Verteilungsschlüssel und werden dann Millionen transferiert an CDU SPD, Grüne, FDP insgesamt.
Plus, es gibt ja auch noch so einen Zuschuss bei Spenden, ne?
Also genau, da komme ich, oder? Das wäre jetzt die zweite Säule. Also ich wollte nur kurz sagen, dass es im Grunde genommen, bei was diesen Teil angeht, eben 21 Parteien im vergangenen Jahr anspruchsberechtigt waren oder im Jahr 2016, das sind eben Zahlen aus diesem Jahr. Insgesamt 160,5 Millionen im vergangenen Jahr war es ein bisschen mehr. So, und dann gibt es noch eine zweite Säule der Parteifinanzierung, wo sozusagen ein Spendenmatch gemacht wird. Also man hat für jeden Euro, also Match, nicht ganz, Tennisspiel, sondern das Matching, was man ja eben manchmal bei Spendenläufen eben so kennt. Also einer gibt eben 1 Euro, ein Spender gibt 1 Euro und der Staat gibt nochmal 45 Cent dazu. Das Ganze ist natürlich gedeckelt. Ja, wenn jemand jetzt hier
100 Millionen spendet.
Genau, dann ist das erstens sowieso ein Problem und das zweite ist aber, es wird auch nicht gematcht, nämlich, sondern das ist gedeckelt bei 3.300 Euro. Also das ist sozusagen der Punkt. Es gibt noch eine Besonderheit übrigens für die NPD, denn die soll künftig von der Parteienfinanzierung ausgenommen werden. Das ist so ein ganz raffinierter Kniff, den übrigens das Bundesverfassungsgericht im vergangenen Jahr vorgeschlagen hat. Da hatten wir ja dieses spektakuläre NPD-Verbotsverfahren, was dann ja ehrlich gesagt eben nicht in einem vom Brot mündete, sondern ein bisschen versandet ist, weil das Bundesverfassungsgericht zum Ergebnis kam im vergangenen Jahr, dass die NPD schlicht zu unbedeutend ist, um sie zu verbieten. Das war natürlich auch ein herber Schlag. Und gleichzeitig haben sie eben angeregt, die Parteifinanzierung so zu ändern, dass die NPD eben nichts mehr bekommt aus Steuergeldern, ne? Denn so ist ja der Mechanismus. Und das haben jetzt die Parteien sich zu Herzen genommen, haben eben das Parteienfinanzierungsgesetz geändert und jetzt eben reihenweise den Antrag gestellt. Also das haben Bundesregierung, das müssen die Organe offensichtlich, Bundesregierung, Bundesrat und jetzt im April eben auch dem Bundestag einen Antrag gestellt beim Bundesverfassungsgericht, der die NPD eben von der künftigen Finanzierung ausnehmen soll.
Für 6 Jahre ist das jeweils. Genau, solange sie weiterhin ihren Zielen nach verfassungswidrig ist. Wenn sie das nicht mehr ist, dann ginge das natürlich auch nicht. Genau, so das ist jetzt erstmal die grundsätzliche Lage. Und jetzt aber der aktuelle Aufhänger ist ja eigentlich eben die beabsichtigte Erhöhung dieser Grenze. Ne? Was natürlich den, also du hast gerade schon gesagt, die SPD ist klamm und so, das lässt natürlich total den Vorwurf laut werden, Selbstbedienungsmentalität der Volksparteien. Wenn es bei denen halt mal schlechter läuft und die irgendwie weniger Stimmen holen, dann muss gleich der Topf vergrößert werden. Ja, ich meine, der wird dann zwar für alle vergrößert, natürlich nicht nur für die SPD, aber trotzdem, so wohingegen halt eben irgendwie kleinere Parteien es ja schließlich auch auf die Reihe kriegen, seit Jahren und Jahrzehnten irgendwie ihr Programm zu fahren, obwohl sie sowieso weniger bekommen. Das ist so der politische Vorwurf, aber es gibt ja auch einen juristischen Vorwurf, warum das Ganze eben auch vielleicht verfassungswidrig sein könnte.
Genau.
Wie lautet der?
Da ist es eben so, dass es 1992 eine Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts eben gab zu dieser Parteienfinanzierung, die eben tatsächlich diese Selbstbedienungsmentalität der Parteien da auch einen Riegel vorgeschoben hat, ne? Die eben einfach ganz klar gesagt hat, das ist einfach ein Dilemma, dass es auch die Parteien sich das sozusagen selbst zu sprechen, ja, letztendlich über den Gesetzgebungsprozess und deswegen aus diesem Dilemma wollen wir sie befreien und hauen so ein paar Grundpfeiler ein, ja. Und deswegen wurde das mal eingefroren sozusagen bei, ich glaube damals war es 140 Millionen oder sowas und haben dann aber gesagt, das kann man natürlich erhöhen mit Blick auf die Kaufkraft. Ne? Mhm. Also selbstverständlich Inflation und so weiter, darunter leiden natürlich auch die Parteien und deswegen muss es da, kann es einen jährlichen Ausgleich geben und dann ist das eben immer ein bisschen gestiegen um 1 oder 2% und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist auch in Ordnung so. Aber jetzt will man eben auch an die Kappungsgrenze ran, also an die Obergrenze und da sozusagen wesentlich mehr Luft reinlassen. Und das könnte eben einfach wirklich, also im eklatanten Widerspruch zu diesem Urteil 1992 eben stehen. Und deswegen, es gibt übrigens einen ganz schönen Beitrag dazu auf dem Verfassungsblog. Das ist ja vielleicht auch eine Internetseite, die hier vielen von den Hörern auch bekannt ist. Gibt es immer ganz fundierte und auch ja, interessante Beiträge, die auch die Debatte, juristische Debatte weitertreiben. Und da gibt es eben einen, den wir sehr ans Herz legen. Den fand ich ganz spannend.
Link packen wir in die Shownotes. Der legt das alles nochmal da. Ne? Denn das Bundesverfassungsgericht hatte eben gesagt, diese Kappungsgrenze gibt es, naja, zum einen, damit der Eindruck nicht entsteht, dass die Parteien sich selbst bedienen an der Staatskasse, jedenfalls nicht in beliebiger Höhe. Und umgekehrt so sozusagen, sie dürfen aber schon genug Geld über die Parteienfinanzierung kriegen, um so ihren organisatorischen Grundbedarf zu decken. Und den sah man dann eben mit dieser Summe von jetzt nach heutiger Berechnung 160 Millionen gedeckt. Und die, ja, jetzt in diesem Antrag, also in diesem Entwurf zur Erhöhung steht es, also es ist eben auch so einigermaßen schwammig umschrieben, warum das jetzt auf einmal nicht mehr reichen soll. Erfordernisse der Digitalisierung, ja,
das ist übrigens sehr lustig, ne? Im Grunde genommen, die sozialen Medien werden da jetzt dafür verantwortlich gemacht, dass hier alles sehr viel teurer wird, was man sich ja auch umgekehrt vorstellen kann, ne? Soziale Medien, das hat man insbesondere im amerikanischen Wahlkampf gesehen, führen einfach mitunter auch dazu, dass es einfacher wird,
viele Leute mit wenig Kosten zu erreichen.
Genau, ne? Also den Bürger direkt anzusprechen. Ne? Also im Grunde genommen könnte das eigentlich auch ein Argument sein, um die Kosten mal drastisch zu senken. Aber hier wird es tatsächlich auch benutzt. Ich meine, natürlich, es müssen Social Media Experten eingestellt werden, es müssen Kanäle bedient werden, aber letztendlich, glaube ich, ist das natürlich die günstigere Variante.
Kann man die Poststelle verkleinern. Also
Poststelle und vielleicht auch Plakate.
Ja,
weniger
auch die
Plakate.
Frage, wie viel das eigentlich noch so bringt, ja. Naja, gut, okay, also auf jeden Fall so ist es. Voraussichtlich, wenn sich jetzt nichts Dramatisches ändert, wird das Gesetz verabschiedet werden. Ich meine, mit der Großen Koalition gibt es ja jedenfalls eine Mehrheit dafür. Und dann wird man mal gucken müssen, ob das Ganze vielleicht irgendwann in Karlsruhe landet oder auch nicht. Jedenfalls ist es natürlich für die politische Stimmung nicht unbedingt das Allerbeste.
Genau. Kommen wir jetzt nun zu einem ganz... Nein, so anders ist das Thema gar nicht. Also wir sind jetzt bei der Justizministerkonferenz, die im vergangene Woche stattfand. In mehreren Tagen kamen sie zusammen, hatten wunderschönes Wetter auf der Wartburg. Ja. Und was haben Sie entschieden?
Ja, das ist vielleicht noch zwei Worte vorab. Das ist eben, sagtest du eingangs schon, eine Sache, die zweimal im Jahr stattfindet. Justizminister der Länder und die Justizministerin des Bundes kommen zusammen. Diese Beschlüsse, muss man erstmal sagen, sind jetzt nicht unmittelbar, also das sind jetzt keine Gesetzgebungsverfahren, die da initiiert werden oder Ähnliches, sondern das ist eine Abstimmung über alle möglichen rechtspolitischen Fragen, die dann darin mündet, zum Beispiel, dass die Justizminister gemeinsam beschließen, dem Bundesjustizministerium dort anzuregen, dass folgendes Gesetzgebungsverfahren initiiert werden soll. Oder anzuregen, dass ein Arbeitskreis zu irgendwas eingesetzt werden soll oder halt auch nicht, ja. Aber es ist natürlich trotzdem schon nicht unwichtig, denn es zeigt eben so die Stimmung in den Ländern und oft passieren diese Dinge dann ja im Anschluss auch tatsächlich, die da beschlossen werden, auch wenn sie jetzt nicht unmittelbar Gesetzeskraft haben oder so. Das war nun wahnsinnig viel, ich glaube um die 40 Beschlüsse, die werden wir hier bestimmt nicht alle erzählen. Ein paar haben wir hier mal ausgewählt, einen Justizstandort Deutschland stärken. Der Gerichte, insbesondere auch in Wirtschaftsstreitigkeiten. Das finde ich immer ganz interessant, weil es für mich so ein bisschen so eine leichte Doppelmoral-Fragezeichen offenbart. Also es geht darum, dass man gerne möglichst viele auch internationale Wirtschaftsstreitigkeiten in Deutschland haben will. Deshalb sollen doch die Gerichte bitte möglichst englischsprachige Kammern
genau,
einsetzen.
Genau, die berühmte Klageindustrie möchte man dann natürlich doch haben.
Da möchte man sie dann doch haben.
In Patentstreitigkeiten, das sind ja unfassbar teure Verfahren.
Zum Beispiel.
Finden ganz viel in Düsseldorf und in Mannheim statt und das ist natürlich super. Da möchte man die Klageindustrie haben, sind natürlich die ganzen Großkanzleien dabei. Die bekriegen sich wie verrückt.
Ja, und ne, also das Argument, was dann immer gebracht wird, um das sozusagen zu fördern, ist, ja, es könne ja nicht sein, dass irgendwie die Rechtsprechung ins Private abwandert, in Form von Schiedsgerichten oder so, Klammer auf, doch, kann halt voll sein, ist ja auch echt nicht schlimm, wenn beide Seiten da zustimmen, Klammer zu. Aber der wahre Grund ist natürlich ganz maßgeblich einfach der, dass das natürlich genau die Verfahren sind, die sich für die Gerichte lohnen, weil sie halt einfach eben wahnsinnig hohe Gerichtskosten generieren. Mhm. Aber ich meine, meine, das ist jetzt deshalb auch alles nicht schlimm so, aber ich dachte, das ist irgendwie mal ganz nett, das gerade mal anzusprechen, weil ich das immer so ein bisschen, so eine gewisse Doppelmoral finde zwischen dem vorgeschobenen und dem tatsächlichen Grund, warum man diese Verfahren unbedingt haben will.
Ja.
So, dann haben wir hier, genau, das ist für alle Rechtsreferendare interessant, Sozialversicherungspflicht für Zusatzvergütungen von Rechtsreferendaren in der Anwalts- und Wahlstation. Da hatte das Bundessozialgericht im Jahr 2015 ein Urteil gefällt, das ja zu allen möglichen Folgeproblemen geführt hat. Ne? Da ging es darum, wenn man jetzt, sagen wir mal, in der Anwaltsstation irgendwo beschäftigt ist und verdient, und zwar mitunter ganz schön erheblich, wer muss dann eigentlich die Sozialversicherung, also beziehungsweise ist man dann sozialversicherungspflichtig und wer muss die abführen? Und das führte dann eben mitunter dazu, dass die Kanzleien das mussten oder sich gegenüber dem Dienstherrn verpflichten mussten, diese Kosten zu übernehmen. Das wollten wiederum natürlich viele Kanzleien nicht. Das hat dann von Land zu Land zu so einem Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen geführt, die es Referendaren teilweise schwer gemacht haben, in der Anwaltsstation oder in der Wahlstation überhaupt was dazu zu verdienen oder Ausbilder zu finden, die dieses Spiel mitspielen. Und hier soll jetzt, also wird angeregt, eine gemeinsame Regelung zu finden. Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Wie die exakt aussehen soll, ist hier jetzt zwar noch nicht skizziert, aber sie nehmen Bezug auf einen Vorschlag des Deutschen Anwaltvereins und dazu können wir den Link gerne mal in die Shownotes packen. Dann haben wir das Verbot der Gesichtsverhüllung während der Gerichtsverhandlungen, das im Prinzip darauf hinausläuft, dass sie sagen, ja, finden wir gut, also für Parteienzeugen, Sachverständige, Rechtsanwälte, Klammer auf, Richter natürlich sowieso, Klammer zu, mögen die Justizministerinnen und Minister der Länder Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen und Bayern bitte ausarbeiten und dann quasi so als Muster vorlegen. Opferschutz stärken, auch eine ganz interessante Sache. Es gibt ja dieses Gesetz zwar zur Entschädigung von Opfern, das Beispiel, also auf Entschädigungsgesetz heißt es auch tatsächlich, das beispielsweise auch bei Autounfällen eingreift, aber nicht, wenn das Auto als Waffe benutzt wurde. Ja, also das greift ein, beispielsweise, wenn halt einfach irgendein besoffener Raser irgendwie deine, ja, wie auch immer, dich schwer verletzt und du dann eben, ne, alle möglichen Schäden hast. Aber es greift nicht ein, wenn irgendein Terrorist über den Weihnachtsmarkt jagt. Und das möge man bitte ändern. Diese Debatte gibt es ja auch schon seit längerer Zeit auf Bundesebene und das ist ohnehin beabsichtigt, aber wurde jetzt hier auch nochmal so beschlossen. Dann eine Sache, die wir hier auch schon häufiger angesprochen haben, Einführung einer Tatsachenfeststellungskompetenz durch das Bundesverwaltungsgericht im Asylprozessrecht. Ne? Wir müssen jetzt nicht mehr breit ausführen, haben wir schon viele Male gesagt. Das Problem ist, dass das Bundesverwaltungsgericht nicht feststellen kann, dass ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Region ein sicherer Herkunftsstaat ist oder auch nicht. Beziehungsweise also, dass dahin Abschiebungen erfolgen können oder auch nicht. So. Weil es nur Rechtsfragen und keine Tatsachenfragen klären kann. Das wird seit Jahr und Tag verlangt, das zu ändern. Eigentlich die Verwaltungsrichter sind sämtlich dafür, die Grünen sind dafür, aber die insbesondere die CSU sträubt sich dagegen aus Gründen, die sich mir wirklich nicht erschließen.
Genau, und da erhofft man sich natürlich einfach, dass ein bisschen mehr Rechtssicherheit stattfindet und dann ähnliche Fälle auch gleich entschieden werden. Das ist ja immer das Problem, dass man hier eine ganz disparate Rechtsprechung hat. Quer durchs Land wird mal so entschieden. Und wenn das Bundesverwaltungsgericht mal im Fall von Syrien oder von Afghanistan das eine festgestellt hat, dann kann man auch hoffen, dass die unteren Instanzen sich daran halten.
Ja, genau. Also es ist formell erstmal eine Ausweitung der Rechtsmittelmöglichkeiten, die aber faktisch dann doch zu weniger Verfahren führen dürfte oder zu schnelleren Verfahren, weil wenn es dann einmal geklärt ist, dann ist es halt auch geklärt. Wohingegen jetzt jeder immer klagen kann, weil er immer hoffen kann, dass es zu seinen Gunsten vielleicht ausgehen könnte. So, das hier, ach nee, das muss man eigentlich nicht erzählen, das ist nicht so spannend. DNA-Phenotyping, ganz interessant, also da auch darüber haben wir schon gesprochen, ne?
DNA-Phenotyping.
DNA, ja, in der Tat. Die Möglichkeit zu schaffen, dass DNA-Spuren auch im Hinblick auf äußere Merkmale, Haarfarbe, Augenfarbe und so weiter untersucht werden dürfen. Und hier geht es sogar noch ein bisschen weiter. Nämlich die Justizministerinnen und Justizminister der Länder bitten, dass die Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz und Prüfung so, und jetzt kommt's, ob und inwieweit der Anwendungsbereich der DNA-Analyse für Zwecke künftiger Strafverfahren den im geltenden Recht für die Durchführung sonstiger erkennungsdienstlicher Maßnahmen vorgesehenen materiellen Voraussetzungen nicht angenähert so werden kann. Um Aufbau und Pflege der DNA-Analysedatei auf eine breitere Grundlage zu stellen und damit die Effizienz der Tataufklärung weiter zu verbessern. Also die Idee, dass man eben wirklich nicht nur das im Einzelfall machen kann und dann sehen kann, okay, der Täter hatte jetzt braune Haare, wir suchen jetzt nach Leuten mit braunen Haaren, sondern dass man eben auch wirklich so eine Datei aufbaut und pflegt. Das würde natürlich die bestehenden Bedenken gegen dieses Verfahren sicherlich nicht entschärfen, sondern im Gegenteil. Ja. Aber so jedenfalls die Anregung der Justizminister.
So, einen hast du noch?
Einen habe ich noch, ja, ach guck mal. Ja gut, es ist, trifft sich gut, denn hier liegen glaube ich auch nur noch zwei. Quellen TKÜ und Online-Durchsuchung, ne? Ja ohnehin hoch umstrittenes Instrument. Also sprich die Tatsache, dass die Ermittlungsbehörden quasi einen Trojaner oder ähnliche Dinge auf den Rechnern von Leuten, gegen die mehr ermittelt wird, anbringen, um dann im einen Fall deren Nachrichten zu überwachen und im anderen Fall deren gesamten Kram, der eben sich auf ihrem Rechner abspielt, durchsuchen zu können. Das soll jetzt noch so der Vorschlag dahingehend ausgeweitet werden, dass sie auch in die Wohnung der Leute eindringen dürfen, um den quasi vor Ort aufzuspielen. Denn sonst hat man ja das Problem, dass man das ja aus der Ferne nicht ohne weiteres kann. Ja, also das setzt ja immer voraus, dass ich irgendeine Sicherheitslücke, irgendeinen Exploit auf dem Rechner des Betreffenden erstmal habe, dass ich ausnutzen kann, um dann diesen Trojaner da drauf zu kriegen. Wohingegen, wenn ich natürlich einfach, während er nicht da ist, in seine Wohnung eindringe, mich an seinen PC setze und das Ding aufspiele, dann ist es natürlich kein Problem. Also zumindest ist es dann praktisch kein Problem. Rechtsstaatlich macht es die Sache natürlich wirklich nicht besser. Und so jetzt das allerletzte, eine Forderung, die es auch schon länger gibt, unter anderem vom bayerischen Justizminister auch auf Einspruch erhoben wurde. Effektive Verfolgung und Verhinderung von Kinderpornografie und Kindesmissbrauch im Darknet durch die ausnahmsweise Zulassung von sogenannten Keuschheitsproben. Was verbirgt sich dahinter? Ja, also scheußliches Thema, aber muss man ja trotzdem irgendwie auch mal drüber reden. Es gibt eben offenbar im Darknet so bestimmte Tauschplätze, Foren von Leuten, die gerne Kinderpornografie schauen. Und um da aufgenommen zu werden, muss man erstmal selber eigenes Material bereitstellen. Denn darum geht's ja gerade. Das ist alles, damit haben verdeckte Ermittler das Problem, dass sie genau das natürlich nicht können, weil sie es nicht dürfen. Sie hätten im Zweifelsfall wahrscheinlich schon irgendwelches Material auch aus früheren Ermittlungen oder so, aber natürlich erfüllt es ja einen Straftatbestand, eben kinderpornografisches Material zu verbreiten. Deshalb dürfen sie es nicht. Das sollen sie auch in Zukunft nicht dürfen, also jedenfalls nicht in der Form, dass sie, sagen wir mal, aus früheren Ermittlungen beschlagnahmte Videos jetzt wieder posten, denn das würde ja natürlich sozusagen jedenfalls mal die Persönlichkeitsrechtsverletzung gegenüber diesem Kind, das in diesem Video zu sehen ist, nochmal weiter verschärfen, wenn es jetzt wieder in Zirkulation gebracht wird. Aber die Überlegung ist eben, dürfen sie computergenerierte Bilder verbreiten.
Genau, das geht ja heutzutage schon, ne? Dass man täuschend echte Szenen sozusagen nachstellen kann oder so Computer generieren kann, dass
das ist wie echt wirkt.
Genau.
Da kann man jetzt natürlich erstmal, könnte man ja fragen, warum ist das überhaupt ein Problem? Ja, weil es eben tatsächlich verboten ist. Ne? Da könnte man jetzt sagen, ja, das ist ja eigentlich ein opferloses Verbrechen, da passiert ja keinem was. Ich meine, man findet es zwar abstoßend, aber es werden ja nicht die Rechte realer Kinder tangiert, aber es ist eben tatsächlich trotzdem verboten mit der Erwägung, dass einfach, dass die Verfügbarkeit solches Materials die Neigung von eben möglichen Pädophilen quasi stärken könnte und das Risiko steigern könnte, dass sie dann auch in der Realität zur Tat schreiten. Aber jetzt überlegt man halt, dass man eben, um in diese Foren Eintritt zu erlangen und um da dann eben weiter ermitteln zu können, erlaubt, solche computergenerierten Bilder eben da einzuspielen. Und ja, also finde ich jetzt nicht, also unter genau. Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten ist das, glaube ich, plausibel. Ja, und das soll es dann auch vielleicht zu Yumiko gewesen sein. Also es gibt noch etliches mehr, aber wir können unmöglich alles erzählen.
Genau. Dann wieder
zumal
im halben Jahr.
Zumal wir noch eine ganz andere spannende Sache hier
haben. Genau, und eine ziemlich handfeste aus dem Leben gegriffen. Es geht nämlich um Bezahlung, um gerechte Bezahlung in Großkanzleien, wenn es sowas überhaupt gibt.
Also relativ, zwischen den Geschlechtern relativ gerecht, aber in absoluten Zahlen gerecht, das ist so, die andere Frage.
Und da, haben wir jetzt sozusagen eine Studie oder eine Untersuchung, die jetzt, muss man sagen, die Kollegen von Juva, Rechtsmarkt herausgefunden haben, veröffentlicht haben und die wir ganz interessant erfahren, denn es ist zum ersten Mal so, dass Frauen tatsächlich mehr verdienen als Männer, zumindest als Anfang, ne? Wie sind da die Zahlen?
Ja, also Juve macht ja immer in der Azur, das ist glaube ich so für die jungen Anwälte und Referendare und so, die Zeitschrift, machen sie so eine Associate-Umfrage jedes Jahr, das ist auch wirklich ein sehr aufwendiges Verfahren unter eben, ja, Associates aller großen Kanzleien und Boutiquen und so. Und fragen die, was sie verdienen. Und erstmalig, also für das Jahr 2017 liegen dann jetzt die Zahlen vor, ist es so, dass Frauen als durchschnittliches Einstiegsgehalt in der Großkanzlei 101.000 Euro verdienen und Männer als durchschnittliches Einstiegsgehalt
im Jahr. Brutto im Jahr, muss man dazu sagen.
Ja, klar. Und Männer brutto im ersten Jahr 93.000. Also mal, und ihr habt richtig gehört, Männer 93.000, Frauen 101.000, ist nicht andersrum, wie man es ja eigentlich üblicherweise gewohnt
wie
ist.
Wie ist da die Diskrepanz? 8% oder 8%, wie viel?
Ja, das sind ja, also 8.000 Euro ist die Differenz und da wir auch hier bei fast 100.000 Euro liegen, sind es dann auch tatsächlich ungefähr 8%.
Ist ein erstaunlicher Befund, muss man sagen. Ne? Denn es gibt wirklich Studien rauf und runter in den letzten Jahren, die eben genau das Gegenteil gesagt haben, dass auch da wieder ein Gender Pay Gap gibt zwischen Männern und Frauen, dass also Frauen wesentlich weniger verdienen als Männer. Und das eben beim Einstieg, wo man sagen kann, dass Leistung jedenfalls noch nicht sich so stark differenzieren kann, dass man, dass das tatsächlich in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt werde, ne, wenn man es überhaupt kann. Also
es folgt offensichtlich einem Trend. Ne? Sie schreiben hier auch, 2015 haben Männer noch 10% mehr verdient, also jetzt jeweils auf das Einstiegsgehalt bezogen, 2016 noch 5% mehr und 2017 jetzt auf einmal 8% weniger. Hm. Also ich habe mich halt ein bisschen gefragt, das geht hieraus leider nicht hervor, und das sprichst du ja auch gerade an, wie kommt das überhaupt zustande? Also erstens, ne, die Großkanzleien sagen ja immer, ach, die Berufsansteiger können eigentlich sowieso alle nichts, egal ob Mann oder Frau.
Ja, man muss sagen, also die haben natürlich sensationelle Zensuren, ne? Also sind wirklich großartige Abschlüsse und sind auch sicherlich sehr qualifiziert. Aber man muss sagen, für den Job in einer Großkanzlei, in einer Wirtschaftskanzlei sind eigentlich die wenigsten wirklich gewappnet. Das sagt also reihenweise.
Für die Praxis.
Genau. Und da wird dann ja auch ganz viel getan, ne? Und es werden Schulungen gemacht und Fortbildungsmaßnahmen und da geben sich die Großkanzleien ja auch viel Mühe. Aber es ist schon generell ein ganz merkwürdiger Trend, den wir seit ein paar Jahren sehen, dass also die sich mit den Einstiegsgehältern komplett überschlagen. Die 100.000 Grenze ist in Spitze schon längst überschritten. Mhm. Kann man sich auch fragen, inwieweit das gerechtfertigt ist. Also viele sagen, hinter vorgehaltener Hand ist es eben nicht, ja, weil natürlich auch viel Arbeit reingesteckt werden muss an Ausbildung. Aber also das für sich genommen ist schon einfach bemerkenswert und jetzt offensichtlich dieses Disparate, dass es immer wieder Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen, kann sich jetzt hier erklären, dass einfach tatsächlich es eine Verknappung des Marktes gibt, ne? Dass also Frauen tatsächlich händeringend gesucht werden und um die dann zu bekommen, auch vielleicht für eine bessere Mischung im Team, zahlt man eben mehr. Aber letztendlich ist das,
Ja, man, also es ist natürlich auch so, sie weisen jetzt mal auch auf Gehaltsunterschiede bei Leuten im zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Berufsjahr hin. Da ist es dann eigentlich fast durchgängig so, dass Männer mehr verdienen. Das sind natürlich logischerweise auch die Leute, die eben schon vor einigen Jahren eingestellt wurden, als das Gender Pay Gap dann jedenfalls noch mehr zugunsten von Männern ausfiel. Allerdings mit Ausnahme dann auch wiederum bizarrerweise des fünften Berufsjahrs, wo Frauen im Schnitt mehr verdienen. Also fragt man sich auch, wie kommt es jetzt eigentlich dazu? Dann nach dem sechsten, siebten Berufsjahr gleicht es sich an, aber da muss man natürlich sagen, da bleiben halt wahrscheinlich von den Frauen weniger über.
Ja, das ist auch immer viel beklagt und ein großes Problem in den Kanzleien, dass die denen reihenweise wegrennen, ne, nach 3, 4 Jahren, weil sie eben unzufrieden sind offensichtlich mit dem Leben, was sich da so gestaltet. Das ist ein großes Problem, wird auch viel diskutiert, aber richtig tun tut sich ja nichts.
Also ja, auch Männer laufen auch nicht wenige weg. Ne? Generell gibt es ja einen Riesendurchsatz bei diesen Großkanzleien, aber Frauen halt tendenziell noch mal mehr. Ja, Gut, also jedenfalls so ist es eigentlich ja erfreulich, dass sich dieses Pay Gap mal schließt, beziehungsweise kann man jetzt natürlich fragen, warum es dann jetzt irgendwie auf einmal in die andere Richtung aufgeht, jedenfalls ein interessantes Ergebnis.
Das offensichtlich macht man sich jetzt mehr Gedanken über Gehälter, ja. Honorare in Kanzleien, das ist ja auch vielleicht ganz erfreulich. So, kommen wir jetzt zum gerechten Urteil, was übrigens ganz neu ist, denn es kam gerade heute rein, am Mittwoch Vormittag, eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Das ist übrigens, so wie es heute gelaufen ist, ziemlich ungewöhnlich. Also die haben schon eine sehr ausführliche Pressemitteilung geschickt und dann eben auch gleichzeitig noch ein ziemlich ausführliches Urteil, ist wahrscheinlich auch der Materie geschuldet, denn es geht um Kettenbefristungen. Mhm. Und die entsprechende Norm im Teilzeit- und Befristungsgesetz, die genau das verhindern soll. Vielleicht auch nochmal, um den großen Bogen zu schlagen, das ist auch etwas, was jetzt hier in den Koalitionsverhandlungen immer eine große Rolle gespielt hat. Mhm. Ne? Also Kettenbefristungen einzudämmen, ist sozusagen ein großes Anliegen des Gesetzgebers. Funktioniert mehr schlecht als recht. Und vielleicht auch angesichts der Diskussion im Koalitionsvertrag und dem Plänen im Koalitionsvertrag, dass das noch weiter eingeschränkt werden soll, hat sich das Bundesverfassungsgericht jetzt mal ein bisschen grundsätzlicher zu der Thematik geäußert. Und da geht es konkret um eine Regelung, die sich eben in § 14 Absatz 2 Satz 2 befindet. Und da geht es darum, dass sozusagen sachgrundlose Befristungen eben nicht möglich sind, wenn eine Voranstellung schon mal passiert ist. Also und das ist auch zeitlich beschränkt. Also maximal für 2 Jahre kann eben sachgrundlos befristet werden. Aber hier ging es eben konkret um die Voranstellung. Und das kann zu misslichen Situationen führen. Ne? Also es kann auch zu solchen Situationen führen, für den Arbeitnehmer auch nicht angenehm sind, wenn man zum Beispiel einen Studentenjob mal hatte oder einen Schülerjob und da mal angestellt war für eine Zeit lang. Dann ist man womöglich gesperrt für einen befristeten Vertrag auch noch Jahre später. Mhm. Ja? Und da gab es eben schon in der Praxis wahnsinnige Diskussionen darüber. Das Bundesarbeitsgericht hat da auch schon versucht, das Ganze ein bisschen einzustrengen und hat in einem Akt der freien Rechtsschöpfung eine 3-Jahres-Grenze eingeführt, hat eben einfach gesagt, okay, wenn die Voranstellung 3 Jahre zurück war, dann zählt sie nicht mehr. Ja, und dann
darf man wieder neu befristen.
Dann ist es eben kein Hindernis dabei. Und das hat eben sich das Bundesverfassungsgericht jetzt mal zur Brust genommen und hat gleichzeitig den Kollegen aus Erfurt, also beim Bundesarbeitsgericht,
Einen eingeschenkt,
das hast du schön formuliert, hat gesagt, so geht's nicht, liebe Kollegen, denn vom Gesetzgeber war ja was anderes gedacht. Also da gibt's ja explizit keine Befristung.
Also keine Befristung. Nach der Befristung. Also es wird etwas kompliziert. Also die Idee ist, wenn ich jemanden einmal befristet beschäftigt habe, muss ich ihn danach unbefristet beschäftigen, genau, oder es bleiben lassen. Und ich kann nicht sagen, jetzt waren wir ja aber eine Weile getrennt, jetzt darf ich dich wieder neu einstellen und es wieder befristen. Das BAG hat gesagt, doch, darfst du wohl, nämlich wenn es halt mindestens 3 Jahre seitdem verstrichen sind. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, nee, so geht's aber nicht, liebe Freunde. Das könnt ihr jetzt nicht einfach so diese 3-Jahres-Grenze aus der leeren Luft schöpfen.
Genau. Die haben also im Wesentlichen, Karlsruhe hat jetzt geklärt, es ist übrigens möglich, diese krasse Beschränkung der sachgrundlosen Befristung zu installieren im Gesetz, ja, weil man könnte sich ja umgekehrt fragen, das ist ja schon ein Eingriff in Artikel 12, ne, in die Berufsfreiheit sowohl desjenigen, der da diesen Job haben möchte, des Arbeitnehmers, und auf der anderen Seite aber auch natürlich des Unternehmens, das dann eben nicht mehr so frei wirtschaften kann, wie es gerne hätte. Und es gibt ja nun auch Vertragsfreiheit in Deutschland grundsätzlich. Also das ist ja natürlich eine starke Eingrenzung. Da sagt das Bundesverfassungsgericht ganz klar, ist so, ja, kann man machen, weil eben der Arbeitnehmer grundsätzlich schutzwürdig ist und eben vor solchen Kettenbefristungen geschützt werden muss. Und da muss sich eben der Arbeitgeber was anderes einfallen lassen oder ihn eben auch unbefristet einstellen, ja, wenn er ihn unbedingt haben möchte. Also das haben sie grundsätzlich festgestellt. Und sie haben dann eben aber gesagt, also Und man darf das eben auch nicht einschränken dadurch, dass man jetzt auf einmal diese Drei-Jahres-Regel einführt, ne, und dann im Grunde genommen alle Rechtsverhältnisse, die vorher, Arbeitsverhältnisse, die vorher geschlossen wurden, dann doch für unwichtig erklärt, so wie es das Bundesarbeitsgericht gemacht hat. Aber es gibt doch die Möglichkeit, da tatsächlich Ausnahmen zu machen. Und das muss man dann aber immer im Einzelfall sich angucken. Ne. Es gibt einfach in der Tat Situationen, wo eine Kettenbefristung überhaupt nicht zur Debatte steht, wo es überhaupt gar kein Problem darstellt. Und deswegen darf dann eben auch der Artikel 14 keine, der Paragraph 14 keine Sperrwirkung entfalten. Das ist sozusagen die etwas mühselige, aber doch vielleicht ganz gerechte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Denn man muss ja sagen, diese 3 Jahre waren schon wirklich ein Akt der freien Rechtschöpfung. Schon auch mutig, sowas zu machen. So eine klare Regel, an der konnten sich natürlich viel orientieren. Aber vielleicht ist es eben einfach auch besser, sich mal den konkreten Einzelfall dann anzugucken.
Also mit anderen Worten, wenn ich jetzt als normaler Arbeitnehmer einen auf 2 Jahre befristeten Vertrag habe, der läuft aus, ich werde nicht übernommen, jetzt vergehen 4 oder 5 Jahre, dann kann ich im Zweifelsfall immer noch nicht wieder neu befristet eingestellt werden. Aber wenn ich beispielsweise einen Studentenjob hatte oder interimsmäßig irgendwie mal befristet unterwegs war, und dann, sagen wir mal, nach 2 Jahren oder 1 Jahr oder wann auch immer erneut befristet eingestellt werden soll, dann ginge das jetzt möglicherweise nach diesem Urteil, weil man halt sagen würde, das ist nicht die Art von missbräuchlicher Kettenbefristung, die der Gesetzgeber verhindern wollte. Und deshalb kann man es zulassen.
Ja, also das eben das gerechte Urteil der Woche. Ja. Wir haben die Woche ansonsten auch ausreichend verhandelt.
Ja. In der Tat, Schlag eine Stunde, als du diese Worte sprichst. Und genau, wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns mitteilt, wie es euch gefallen hat. Das könnt ihr tun unter blogs.faz.net/Einspruch. Das könnt ihr aber auch tun, indem ihr euer iPhone zückt, diese lilane Apple Podcasts App öffnet, uns erstens abonniert, falls ihr es nicht ohnehin schon getan habt, und uns zweitens eine Sternchenwertung hinterlasst. Das wäre sehr schön, denn dann wird der Podcast prominenter ausgespielt.
Gerne auch mit Text, ja, wozu ihr diesen Podcast nutzt, ob zur Examensvorbereitung oder auch vielleicht nur, um vielleicht ein bisschen besser juristische Dinge zu verstehen.
Wer ihr eigentlich seid, Studenten, Anwälte,
ja,
juristisch einfach
all das würde uns interessieren.
Menschen, das ist ja irgendwie auch für uns wichtig zu wissen, genau. Und zu guter Letzt freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr mal auf fazeinspruch.de vorbeischaut und euch da möglicherweise ein Abo klickt, ne? Unser Produkt für Juristen und juristisch interessierte Menschen. Ich sage jetzt nicht mehr unser neues Produkt, denn es ist ja gar nicht mehr ganz so neu. Aber ja, da findet ihr eben noch sehr viel mehr, im Prinzip ähnliche Inhalte wie in diesem Podcast, aber noch sehr viel weiterführend und vertieft. Schaut es euch mal an. In diesem Sinne, hat uns gefreut und bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.